Viele Gläubige kennen die bekannten Verse über Gottes Liebe und Gnade auswendig und schöpfen daraus echten Trost. Doch wenn die Bibel von Gottes Gericht, seiner Regierung oder seiner Belohnung spricht, wird es schnell still im Raum. Zwischen tröstenden Verheißungen und ernsten Warnungen scheint ein Graben zu liegen. Hebräer 5 und 6 verbinden beides, sie sprechen von der geistlichen Milch am Anfang des Glaubens und von der festen Speise, dem Wort der Gerechtigkeit. Wer hier nur beim Einstieg stehen bleibt, verpasst einen großen Teil dessen, wie Gott heute mit seinem Volk umgeht und es zu seinem Ziel führt. Das Wort als Nahrung, nicht nur als Wissen. Wenn der Hebräerbrief von Milch und fester Speise spricht, stellt er Gottes Wort in ein Bild, das jeder versteht, Nahrung, die aufgenommen, verdaut und in Leben verwandelt wird. Es heißt, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass jemand euch lehrt, was die Grundbegriffe des Anfangs der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch brauchen und nicht feste Speise. Der Maßstab für Reife ist hier nicht, wie viel jemand erklären kann, sondern wie weit das Wort in ihm zu Substanz geworden ist. Milch und feste Speise unterscheiden sich nicht darin, dass das eine einfach und das andere kompliziert wäre, sondern darin, wie tief sie in den Organismus hineinreifen und ihn prägen. So entlarvt der Hebräerbrief eine Einseitigkeit, die uns vertraut ist, wir sammeln Eindrücke, Argumente, Lehrsätze, doch innerlich bleiben die Kräfte schwach, weil das Wort nie wirklich zu Nahrung wurde. Das erste Paar ist das von Busse von Totenwerken und Glauben an Gott. Die Busse steht auf der negativen Seite, der Glaube an Gott auf der positiven. Das christliche Leben gründet sich zuallererst auf unsere Busse und unseren Glauben. Der Herr Jesus selbst reagiert in der Wüste nicht mit theologischer Analyse, sondern mit der schlichten, aber tiefen Erklärung, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Er legt damit fest, wozu Gott redet, nicht um unsere Archive zu füllen, sondern um unser Leben zu tragen. Jeremia spricht dieselbe Sprache, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Er sucht nicht zuerst Verständnis, sondern Aufnahme, und gerade darin wächst ihm eine Freude zu, die tiefer ist als alle äußere Lage. Wo Gottes Wort so gegessen wird, beginnt es, unsere inneren Reaktionen, unsere verborgenen Entscheidungen, unsere Tröstungen und Korrekturen zu formen. Es bleibt nicht wie ein fremder Gegenstand über dem Leben stehen, sondern wird zu einem inneren Strom, der nährt, korrigiert und aufrichtet. Daraus wächst eine stille Ermutigung, niemand ist zu schwach oder zu einfach, um von Gottes Wort leben zu können, im Gegenteil, gerade dort, wo wir uns als Bedürftige dem Wort aussetzen, findet der Herr Raum, uns zu nähern, zu prüfen und Schritt für Schritt in eine reifere, tragfähige Gemeinschaft mit ihm hineinzuführen. Paulus beschreibt seinen Dienst an den Korinthern in derselben Linie, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn die konntet ihr noch nicht aufnehmen. Er zögert nicht, sich in seiner Verkündigung zu begrenzen, weil er erkennt, dass ungekaute, feste Speise eher schadet als hilft. Entscheidend ist, ob das, was er mitteilt, wirklich aufgenommen und verarbeitet werden kann. Die Korinther hatten beeindruckende Gaben, aber wenig innere Tragfähigkeit, sie konnten vieles reden, aber wenig tragen. In Gottes Augen ist geistliche Reife nicht die Summe unserer Einsichten, sondern die Tiefe unserer inneren Verarbeitung des Wortes. Feste Speise kennzeichnet Menschen, deren Sinne durch ständige Übung und Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung von Gut und Böse. Sie haben gelernt, zwischen dem, was nur religiös begeisternd ist, und dem, was wirklich aus Gott ist, zu unterscheiden, nicht aus Skepsis, sondern aus einer vom Wort geprägten Wahrnehmung. So führt uns der Hebräerbrief aus einer rein kopfbetonten Sicht auf die Schrift heraus. Gottes Ziel ist nicht ein Volk voller Spezialisten, sondern Kinder, die durch sein Reden innerlich stark werden. Wo das Wort zur täglichen Nahrung wird, verliert auch das eigene Urteil seine Absolutheit, das, was man bisher selbstverständlich fand, kommt ins Licht, und manches, was man gering geschätzt hat, erweist sich als kostbar. Die Schrift wird zur stillen, aber beharrlichen Schule des Herzens. Daraus wächst eine leise, aber beharrliche Hoffnung, auch lange eingeübte Muster sind nicht endgültig, das Wort Gottes bleibt lebendig, es kann neu beleben, neu ausrichten und neu trösten. Wer sich von Gott so ernähren lässt, entdeckt mit der Zeit, dass das, was früher nur Lehre war, zu einer inneren Wirklichkeit wird, die trägt, im Verborgenen des Alltags ebenso wie in den sichtbaren Entscheidungen des Lebens. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass jemand euch lehrt, was die Grundbegriffe des Anfangs der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch brauchen und nicht feste Speise. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, die durch ständige Übung und Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung von Gut und Böse. Wo das Wort für dich von einer Sammlung bibelkundlicher Fakten zu einer täglichen Nahrung wird, die dein Inneres durchdringt, beginnt der Herr, dich tiefer zu stärken, als es dir oft bewusst ist, gerade in der treuen, unspektakulären Hinwendung zu seinem Reden wächst in dir eine Substanz, die in kommenden Prüfungen und Aufgaben tragfähig sein wird. Das Wort vom Anfang des Christus, ein gutes, aber grundlegendes Fundament. Der Hebräerbrief zeichnet ein erstaunliches Bild: Menschen, die lange mit dem christlichen Glauben vertraut sind, stehen dennoch bei den ersten Buchstaben der göttlichen Rede. Der Anfang der Aussprüche Gottes und das Wort vom Anfang des Christus bezeichnen ein Fundament, das unverzichtbar ist, aber nicht zum dauerhaften Aufenthaltsort werden soll. Zu diesem Anfang gehören die sechs Grundstücke in Hebräer 6, 1-2, Busse von toten Werken und Glaube an Gott, Lehre von Waschungen und Handauflegung, Auferstehung der Toten und ewiges Gericht. In diesen Paaren zeigt sich, wie Gott den Menschen aus alten Verstrickungen herausruft und in einen neuen Bereich hinüberführt, weg von leeren, selbstgemachten Werken, hin zu einem Leben, das auf Vertrauen ruht, weg von einer isolierten Existenz, hin zu einer konkreten Einfügung in den Leib Christi, weg von der Endgültigkeit des Todes, hin zur Perspektive von Auferstehung und göttlicher Entscheidung. Und das Grab auf der negativen Seite. Das ewige Gericht ist auf der positiven Seite der Eintritt in die Ewigkeit und in die ewige Bestimmung. Ob wir gerettet sind oder nicht, das Gericht wird uns in die Ewigkeit bringen. Das Evangelium in seiner bekanntesten Form fasst dieses Anfangswort eindrücklich zusammen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hier leuchtet Gottes Herz auf und zugleich liegt darin die Einladung, das alte Leben tatsächlich hinter sich zu lassen. Busse von toten Werken bedeutet mehr als das Eingeständnis einzelner Fehltritte, sie meint eine innere Abkehr von einem Leben, das sich selbst genügt und doch keinen bleibenden Wert hervorbringt. Glaube an Gott ist nicht bloß das Fürwahrhalten einer Lehre, sondern das vertrauende Überlassen der eigenen Geschichte in seine Hände. Wo diese beiden Bewegungen geschehen, legt Gott ein Fundament, auf das er weiterbauen will. Das Fundament ist tragfähig, aber nicht alles, was Gott geben möchte. Viele bleiben dennoch an diesem Anfang stehen. Man kennt die Zusicherung der Vergebung, die Hoffnung des Himmels, den Trost der Gnade, aber sobald es um feinere Unterscheidungen geht, um den Unterschied zwischen Seele und Geist, um den lebensspendenden Geist, wie er in 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45 bezeugt ist, oder um die Linien, die von 1. Mose bis zur Offenbarung reichen, wird es schnell fremd und unsicher. So entsteht der Eindruck, als sei der christliche Glaube im Wesentlichen eine Eintrittskarte in die Ewigkeit und eine moralische Orientierung für das Jetzt. Der Hebräerbrief widerspricht dieser Verengung, indem er aufruft, zum Vollkommenen fortzufahren. Gemeint ist kein elitärer Sonderweg, sondern das Weitergehen mit demselben Christus in die Tiefe dessen, was er ist, Hohepriester, Mittler eines neuen Bundes, Herr eines zukünftigen Reiches. Gerade weil das Fundament so kostbar ist, will Gott nicht, dass wir uns auf ihm niederlassen, sondern dass wir von dort aus aufrichten lassen, was er vorgesehen hat. Das Gute am Anfang wird zum Hindernis, wenn es zur Endstation gemacht wird. Wer immer nur Milch trinkt, bleibt abhängig, leicht zu verunsichern und schwer belastbar. Wer aber auf dem Anfangswort aufbaut, entdeckt, dass Christus mehr ist als derjenige, der Schuld vergibt, er ist auch der, der uns in seinem Licht prüft, der uns in seine Herrschaft hineinzieht und der uns an seinem Werk für die Gemeinde beteiligt. Dieser Weg schreckt zunächst, weil er Gewohntes in Frage stellt, zugleich birgt er eine große Ermutigung, kein Schritt in diese Tiefe geschieht losgelöst vom Fundament der Gnade. Wer sich von Gott aus dem Anfang weiterführen lässt, wird nicht in ein hartes System gedrängt, sondern in die Fülle einer Beziehung, in der Vergebung, Erziehung und Herrlichkeit unauflöslich zusammengehören. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns zur Reife fortbewegen und nicht nochmals einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, mit der Auferstehung der Toten und dem ewigen Gericht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das Wort vom Anfang des Christus bleibt ein kostbarer Boden unter deinen Füßen, je klarer du erkennst, was Gott in Buße und Glauben, in Vergebung und neue Geburt bereits gelegt hat, desto freier kannst du ihm zutrauen, dich über diesen Anfang hinaus in tiefere Erfahrungen seiner Person und seines Reiches hineinzuführen, ohne dass die Sicherheit deines Heils dabei ins Wanken gerät. Das Wort der Gerechtigkeit, Gottes Regierung unter seinem Volk. Wenn der Hebräerbrief das, was über die Anfängerstufe hinausgeht, Wort der Gerechtigkeit nennt, verschiebt sich der Blick weg von der Frage, wie Gott mich tröstet, hin zu der Frage, wie Gott regiert. Es ist dieselbe Stimme Gottes, aber in einem anderen Tonfall. Das Wort der Gnade betont, dass Gott uns unverdient annimmt, das Wort des Lebens zeigt, wie er uns innerlich belebt und nährt, das Wort der Gerechtigkeit macht sichtbar, wie er als König und Richter mitten unter seinem Volk handelt. Denn unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer, so heißt es, nachdem der Brief von Erschütterung, Reinigung und einer unerschütterlichen Königsherrschaft gesprochen hat. Das Feuer, von dem hier die Rede ist, ist nicht die Vernichtung der Verlorenen, sondern die heilige, prüfende Gegenwart Gottes in seinem eigenen Haus. Durch den ganzen Hebräerbrief hindurch. Alle 5 Warnungen in diesem Buch beruhen auf der Tatsache, dass Gott im Hebräerbrief nicht als Gott der Liebe, sondern als Gott der Gerechtigkeit erscheint, als ein verzehrendes Feuer in seinem Regierungshandeln mit seinem Volk. Der Hebräerbrief ist nicht auf Gottes Liebe aufgebaut, sondern im Wesentlichen auf Gottes gerechter Regierung. Diese Linie zieht sich durch den ganzen Hebräerbrief hindurch. Die 5 Warnungen sind nicht Drohkulissen für Ungläubige, sondern ernste Hinweise für Menschen, die Christus kennen, aber sein Reden gering achten. Hebräer 3 und 4 erinnern an Israel in der Wüste, das zwar aus Ägypten herausgeführt, aber wegen Unglaubens und Ungehorsams an der Schwelle des guten Landes scheiterte. Hebräer 10 spricht von der Verantwortung, das einmal erkannte Opfer Christi nicht zu missbrauchen, und sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 12 deutet Leiden und Zurechtbringung als väterliche Zucht, die auf eine Frucht der Gerechtigkeit zielt. Überall steht nicht die Frage im Vordergrund, ob Gott noch liebt, sondern wie er seine Liebe in einer gerechten, konsequenten Weise verwirklicht, die sein Volk vorbereitet auf das kommende Reich. Damit steht der Hebräerbrief in einer Linie mit Gottes Umgang im Alten Bund. In 4. Mose 12 erfährt Miriam, wie ernst Gott den Angriff auf seinen Knecht nimmt, und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie, und er ging weg, und sie wird aussätzig, bis Gott sie nach Moses Fürbitte wiederherstellt. Später, in 4. Mose 20, bleibt selbst Mose wegen eines einzigen Aktes des Ungehorsams der Eintritt ins Land verwehrt. Solche Berichte sind keine Randnotizen, sondern Ausdruck eines Gottes, der sein Volk liebt und zugleich seine Heiligkeit nicht preisgibt. Das Wort der Gerechtigkeit liest diese Geschichten nicht als ferne Vergangenheit, sondern als Spiegel für das eigene Verhältnis zu Gottes Reden. Es nimmt ernst, dass der, der uns adoptiert hat, zugleich König ist, dass der, der vergibt, auch erzieht, dass seine Zuneigung nie gegen seine Heiligkeit ausgespielt werden kann. Das Neue Testament greift diesen Gedanken weiter auf. Paulus schreibt, dass das Werk jedes Gläubigen einmal offenbar werden wird, das Feuer wird das Werk eines jeden erproben, welcher Art es ist. Der Mensch selbst wird gerettet, doch so wie durchs Feuer. Auch hier geht es nicht um die Frage des ewigen Verlorenseins, sondern um die Qualität eines Lebens im Licht von Gottes Prüfung. Am Ende der Bibel stehen die 3 Töne nebeneinander, siehe, ich komme bald, und mein Lohn ist mit mir, einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist, das Wort der Gerechtigkeit, die Seligpreisung über denen, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht an dem Baum des Lebens haben, das Wort der Gnade und die Einladung, wer da dürstet, komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst, das Wort des Lebens. Gott trennt diese Töne nicht, und das christliche Leben wird arm, wenn wir einen davon ausblenden. Denn jeder, der noch Milch bekommt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Je mehr du Gottes Wort auch in seinem gerechten, prüfenden Ton ernst nimmst, desto tiefer erfährst du, dass seine Regierung keine Bedrohung, sondern ein Schutz ist. Er lässt nichts Unwichtige in deinem Leben verpuffen, sondern ordnet, reinigt und bestätigt, was Bestand haben soll. Damit du einmal vor ihm stehen kannst, nicht beschämt, sondern mit der Freude eines Lebens, das von seinem Licht geformt wurde. Herr Jesus Christus, danke für dein lebendiges Wort, das uns nicht nur tröstet, sondern uns auch wie feste Speise in deine Gedanken und Wege hineinführt. Du siehst, wie leicht wir bei den Anfängen stehen bleiben und wie schnell wir die ernsten Seiten deines Redens ausblenden. Öffne unser Herz neu für das ganze Zeugnis der Schrift, für das Wort vom Anfang des Christus und für das Wort der Gerechtigkeit. Stärke in uns den inneren Menschen, damit wir dein Wort nicht nur hören, sondern innerlich essen und von ihm geprägt werden. Wo wir deine Regierung und deine heiligen Wege gefürchtet haben, schenke uns Vertrauen, dass du als gerechter Richter zugleich unser liebender Hohepriester bist. Lass die Hoffnung auf deine Wiederkunft und die Aussicht auf deine Krone der Gerechtigkeit unsere Schritte jetzt schon ordnen und uns durchtragen, wenn dein Reden uns zurechtweist. So bewahre uns in deiner Gnade, bis wir voll Freude vor dir stehen dürfen. Amen.